Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Fall einer Berliner Schülerin, die sich vor einigen Wochen mutmaßlich das Leben genommen hat, hat nicht nur in Berlin eine Debatte zum Thema Mobbing an Schulen ausgelöst, auch wenn über die genauen Umstände des Todes bislang immer noch nichts bekannt ist und immer noch nur vermutet wird, dass Mobbing im Spiel war. Nun gab es vor dem Bildungsausschuss in Berlin eine Expertenanhörung. Über die Ergebnisse sprechen wir gleich. Und wir schauen auf Estland. Dort wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Wir nehmen die Bildungssituation der russischsprachigen Minderheit in den Blick und wir sprechen über ein digitales Klassenbuch für deutsche Schüler in sehr weiter Ferne, in Estland seit Jahren schon im Einsatz. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Ich habe es gerade schon gesagt, über den Tod der 11-jährigen Schülerin in Berlin gibt es weiterhin keine gesicherten Erkenntnisse, auch nicht darüber, dass es sich wirklich um einen Mobbingfall gehandelt haben könnte. Nichtsdestotrotz ist klar, Mobbing an Schulen ist ein Problem und ein Problem, gegen das möglicherweise immer noch zu wenig getan wird. Das wurde auch gestern klar bei der Anhörung vor dem Bildungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus. Manfred Götzger hat zugehört und dort kam dann auch die Schulleiterin der Schule zu Wort, auf die die 11-jährige Schülerin gegangen ist.
Nach über einer Stunde hitziger Debatte mit Vorwürfen und Gegenvorwürfen wurde es auf einmal ziemlich still im Berliner Bildungsausschuss, als Daniela Walter das Wort bekam, die Leiterin der Hausotter Grundschule in Berlin-Reinickendorf.
Ich möchte zu Beginn ganz klar sagen, dass die Schülerin, die verstorben ist, kein Mobbingopfer war. Wir sind bis heute und vom ersten Tag an mit der Familie im engen Kontakt.
Nach dem mutmaßlichen Freitod des 11-jährigen Mädchens wurde in vielen Medien über die Motive der Grundschülerin spekuliert. Elternvertreter berichteten von einem Mobbingproblem. Die Eltern der Schülerin hatten sich dagegen nie entsprechend geäußert. Und auch die Staatsanwaltschaft hat noch nicht abschließend ermittelt, ob es überhaupt einen Zusammenhang zu Mobbing gibt.
Bis zum 1. Februar, muss ich ehrlich sagen, wusste ich nicht, dass meine Schule eine Mobbingschule ist. An dieser Schule, an der ich arbeite, sind viele, viele Dinge auf den Weg gebracht. Und was mich unglaublich wütend teilweise macht, ist, dass Menschen von außen sich über diese Schule also hinwegsetzen, Dinge dort in die Welt bringen.
Die Schulleiterin meint damit auch den Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl. Der hatte Schulverwaltung und Schulleiterin nach dem Tod der Schülerin massiv kritisiert, ohne aber mit deren Eltern zu sprechen. Die oppositionelle CDU, die den Fall zum Anlass genommen hatte, um grundsätzlich über Mobbing zu debattieren, hatte den umstrittenen Coach gestern dennoch als Experten einberufen, wo er erneut gegen Verwaltung und Schulleiter austeilte.
Unser größtes Problem ist es, dass wir eine Vielzahl, ungefähr die Hälfte der Schulleiter in Deutschland haben, auch in Berlin, die sagen, wir haben kein Problem mit Mobbing an unserer Schule. Die schützen den Ruf der Schule und ihre eigene Position und das wird leider auch teilweise von oben, nämlich durch die Schulämter oder noch weiter oben, leider auch nicht richtig begutachtet.
Auch die CDU wirft Bildungssenatorin Sandra Scheres Untätigkeit vor. Sie kritisiert vor allem, dass es keine Meldepflicht für Mobbingfälle gibt, obwohl die schon in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde. Die Senatorin konterte mit einem ganzen Paket neuer Maßnahmen. Scheres will eine Anti-Mobbing-Stelle schaffen, ein neues Meldeverfahren für Gewalt- und Mobbingfälle einführen. Außerdem will sie Schüler als Anti-Mobbing-Beauftragte in die Bildungsverwaltung holen. Der direkte Draht von Schülern zu Schülern soll die Hemmschwelle senken. Alles durchaus sinnvoll, meint Herbert Scheithauer, der Entwicklungspsychologe von der FU Berlin, war der einzige Wissenschaftler bei der Anhörung. Scheithauer forscht zu Schulgewalt und Mobbing. Seit Jahren evaluiert er, was gegen Mobbing hilft und was nicht. Der Psychologe berät Schulen in Deutschland und Europa zum Thema und findet durchaus Lob für die Anti-Mobbing-Politik des Senats. Berlin sei da weiter als viele andere Bundesländer.
Ich glaube, man kann gar nicht genug tun gegen Mobbing. In Berlin wird sehr viel schon getan. Und es gibt viele Schulen, die meines Erachtens auch vorbildliche Anti-Mobbing-Arbeit leisten. Es gibt aber auch durchaus Schulen, die dadurch vielleicht noch Nachholbedarf haben.
Allerdings meint Scheithauer, es ist kompliziert. Die eine Maßnahme gegen Mobbing, die gibt es nicht. Vor allem kann man das Problem nicht kurzfristig lösen.
Wir selber haben zwei Programme entwickelt, von denen wir auch wissen, dass sie wirken. Das heißt, wir haben hinterher weniger Mobbing oder Cybermobbing. Das eine ist das Programm Fair Player Manual zur Förderung sozialer Kompetenzen in Schulen. Und das andere ist das Programm Medienhelden zur Prävention von Cybermobbing und zur Förderung von Medienkompetenz. Und dieses Programm umfasst eine Vielzahl an Maßnahmen, weil Mobbing sehr unterschiedlich ist und die Hintergründe, die zu Mobbing führen, unterschiedlich sind, sodass sie auch bestimmte Maßnahmen in einer sinnvollen Abfolge durchführen müssen, um wirklich nachhaltig gegen Mobbing vorzugehen.
Doch genau das ist an den Schulen in Deutschland zu selten der Fall, sagt Scheithauer. Das zeige letztlich auch die Debatte nach dem tragischen Tod der Grundschülerin. die möglicherweise gar nicht gemobbt wurde.
Ich finde es schade, dass meist schlimme Ereignisse dazu führen, dass es einen Aufschrei in der Gesellschaft gibt und dann kurzfristig auch mit einem enormen medialen Hype begleitet, das Thema im Mittelpunkt steht und ein halbes Jahr später kann sich keiner mehr daran erinnern.
Deutschlandfunk Campus und Karriere und jetzt geht's in den hohen Nordosten.
Campus und Karriere. International.
In Estland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Das Land gilt in vielerlei Hinsicht als Primus in Europa, auch was die Bildung angeht. Bei der letzten PISA-Studie war Estland in Europa gar Spitzenreiter. Aber der Aufstieg Estlands gilt nicht für alle gleichermaßen. Auch die Bildungschancen sind nicht gleich verteilt. Und das spielt fast drei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion immer noch der Gegensatz zwischen estnischsprachiger Mehrheit und russischsprachiger Minderheit eine Rolle. Und das ist dann auch ein Wahlkampfthema. Aus Tallinn berichtet Florian Kellermann.
Der letzte Tag vor den Winterferien. Die Drittklässler haben eine besondere Aufgabe bekommen. Sie sollten ihr Lieblingsbuch mitbringen und daraus vorlesen. Johanna und Ronja, 9 und 10 Jahre alt, haben beide Bücher mitgebracht, die von Hexen handeln. Das sei spannend, meint Johanna. Es geht um eine Hexe und einen Kleiderschrank. 4 Kinder sind in diesen Kleiderschrank geklettert und dadurch in ein Land gekommen, wo der ewige Winter herrscht. Dort müssen sie eine Hexe bekämpfen, um den Winter zu beenden. Die beiden gehen in die Avatut-Kool, auf Deutsch die offene Schule, in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Das Besondere, wenn die Schüler hier aus ihren Büchern vorlesen, dann wird das jeder in seiner Muttersprache tun, auf Estnisch oder auf Russisch. Denn an der offenen Schule ist der Unterricht zweisprachig, in jedem Fach, sagen Johanna und Ronja, die sich immer wieder ergänzen. Projektunterricht haben wir gerade auf Russisch, Kunst auf Estnisch, aber allgemein haben wir im Moment mehr Russisch. Denn die Russischsprachigen in der Klasse sind schon weiter als wir. Sie sprechen schon ganz gut Estnisch. Wir, die Estnischsprachigen, hinken da hinterher und müssen aufholen. Die beiden Mädchen zeigen ihr Klassenzimmer. An der einen Wand sind die Buchstaben des lateinischen Alphabets auf Blätter gemalt. An der anderen stehen die Namen der Farben auf Russisch. Natürlich im kyrillischen Alphabet. 28 Jahre ist es her, dass sich die Sowjetunion auflöste und Estland unabhängig wurde. In der Sowjetzeit waren viele ethnische Russen in das nördlichste baltische Land eingewandert. Rund 300.000 Menschen macht die russische Minderheit aus, bei insgesamt 1,3 Millionen Einwohnern. Noch heute seien sich ethnische Russen und die Esten fremd, sagt Christina Kallas, die am Narva College zu dem Thema geforscht hat und am kommenden Sonntag bei der Parlamentswahl für die neue liberale Partei Estland 200 antritt. Nehmen wir an, als Arbeitgeber haben Sie ein Vorstellungsgespräch mit einem jungen Russen. Wahrscheinlich spricht er ganz gut Estnisch. Aber dann machen sie einen Witz über einen Film, der in Estland populär war. Und er hat keine Ahnung, wovon sie sprechen. Denn die ethnischen Russen haben ihre eigenen Witze und Filme. Und er kommt ihnen vor wie ein Fremder aus einem anderen Land. Doch viele Esten gehen einfach davon aus, dass nur die Russen sich anpassen sollen. Die offene Schule geht bewusst einen anderen Weg. Für Christina Kallas ein mögliches Modell für ganz Estland. Denn bei diesem Modell bewegen sich die beiden Bevölkerungsgruppen aufeinander zu, statt sich auseinanderzuleben. Das gelinge durch die Art des Unterrichts, sagt die Mitbegründerin der Schule, Helen Sabrak. Wir setzen auf Projektlernen. Das Lernen wird in alltägliche Abläufe eingebunden, schon in der ersten Klasse. Wenn Tiere auf dem Lehrplan stehen, dann besuchen wir nicht nur ein Tierheim. Die Kinder erforschen, wie diese Tiere dorthin gekommen sind und wie sie helfen können. Sie haben dann einen Flohmarkt organisiert, durch den sie Geld für das Tierheim gesammelt haben. Doch zum Vorbild dürfte die offene Schule so bald nicht werden. Im laufenden Wahlkampf spielt die Bildungspolitik eine wichtige Rolle. Doch die Debatte wird eher von der nationalliberalen Reformpartei geprägt. Sie fordert, dass auch in einem überwiegend russischsprachigen Gebiet in weiterführenden staatlichen Schulen künftig ausschließlich auf Estnisch unterrichtet wird. Die regierende Zentrumspartei positioniert sich dagegen. Julia, 9 Jahre alt, hat einen estnischen Vater und eine russische Mutter. Sie ist sehr froh, dass sie in der offenen Schule beide Identitäten verbinden kann. Ich war in der ersten Klasse auf einer anderen Schule, da gab es kein Russisch. Da hatte ich keine Freunde. Irgendwie sind die anderen immer unter sich geblieben.
Das war ein Beitrag aus Tallinn von Florian Kellermann. Und am Telefon ist jetzt Karel Rundu, er ist Leiter des Tallinner Saxer Gymnasium, des deutschen Gymnasiums in Tallinn. Eine Schule in der estnischen Hauptstadt, an der man sowohl die estnische als auch die deutsche Hochschulreife bekommen kann. Und mit ihm will ich sprechen über etwas, was es in Estland seit mehr als 15 Jahren gibt, was bei uns aber irgendwie immer noch unmöglich zu sein scheint, nämlich eine digitale Lehr-Lern-Plattform für alle. E-Kohl heißt das Ganze und die meisten Lehrerinnen und Lehrer in Estland, die würden darauf wohl nicht mehr verzichten wollen. Herr Rundu, herzliche Grüße nach Tallinn. Hallo.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Grüße. Grüße zurück natürlich.
Das digitale Klassenbuch, das Sie da benutzen, das heißt E-Kohl, also E und Kohl, das estnische Wort für Schule. Beschreiben Sie mal vielleicht kurz, wie funktioniert dieses System?
Also ich fange mal von der Schülerperspektive ein und da kann ich sehen, alles was... Also alle meine Hausaufgaben, Kommentare, Noten, die die Lehrer eingetragen haben. Ich kann auch sehen, zum Beispiel, wann meine Prüfungen sind oder wie lange die Hausaufgaben, die mir für den nächsten Tag aufgegeben wurden. Und ich habe auch Zugriff auf Zusatzmaterial, die die Lehrer vielleicht da hinzugefügt haben, sei es Videos oder PDF-Dateien oder Links und so weiter. Auch wenn ich zum Beispiel krank bin, kann ich gucken, was haben die in Mathe gemacht heute in der 4. Stunde. Wenn ich aus der Elternperspektive Informationsaustausch mit dem Klassenlehrer mache, ich kann da zum Beispiel Entschuldigungen schicken. Ich kann die Durchschnittsnoten von meinem Kind sehen oder auch die Durchschnittsstatistiken zu größeren Klassenarbeiten. Und wenn ich sehr besorgt um mein Kind bin, und dann kann ich das auch auf mein Handy als App haben und zum Beispiel dort einstellen, dass ich eine SMS kriege, wenn mein Kind, 2-3 Stunden nicht im Unterricht war. Dann bekomme ich eine SMS und kann mein Kind anrufen und fragen, wo bist du gerade, was machst du, warum bist du nicht in der Schule. Wenn ein Schüler sozusagen die Schule verlässt, kann ich die Noten direkt in die nächste Schule schicken, die zum Beispiel auch das E-Kohl hat. Es müssen keine papiergedruckten Zeugnisse hin und her geschickt werden, die noch abgestempelt werden müssen. Und die Klassenlehrerperspektive, das heißt, ich kann gucken, wie geht es den Schülern, wo stehen sie in welchem Fach, welche Kontrollarbeiten oder Prüfungen liegen an. Die neueste oder die wichtigste Zusatzfunktion war jetzt auch, dass die, wir nennen das Zusatzpersonal, also Schulpsychologe, Sonderpädagoge, Sozialpädagoge, dass die sich direkt den Kinderschutz und dass die dann Zugriff haben oder sich mit den Familien in Kontakt setzen können, wo es zum Beispiel große Fehlzeiten gibt, dass der Schulpsychologe oder Sozialpädagoge da eine Anmerkung machen kann und die Information geht dann direkt dann an Jugendamt weiter und die können sich dann damit weiter auseinandersetzen.
Ja, dieses System wurde ja auch erstellt von privaten Unternehmen und die Daten liegen ja nicht auf Schulservern, sondern eben auch auf privaten Servern. Das würde in Deutschland ziemlich große Skepsis hervorrufen. Warum nicht bei Ihnen in Estland?
Also ich glaube, die Esten vertrauen den digitalen Lösungen, weil auch falls da irgendwas falsch gelaufen ist oder dass die Unternehmen auch sehr schnell von den Fehlern lernen und die Plattformen halt besser machen. Am Sonntag haben wir Wahlen, die größte Zahl, die jemals auf der Welt mit dem E-Voting abgestimmt hat. Und ich glaube, dass die ganzen Zusatzangebote, dass das nicht nur im Bildungssystem ist und nicht nur E-Kohl, sondern alles drumherum, die digitalen Rezepte, die digitale Unterschrift, dass ich 24 Stunden Zugriff auf meine Gesundheitsdaten habe oder nachgucken kann, wann ich das nächste Mal zum TÜV muss. Oder alles ist zugreifbar und ich glaube, das hat auch mit den kleinen Schritten angefangen. Das heißt, der Vertrauen ist mit den Jahren gewachsen. Also Datenschutz ist ein großes Thema und auch im Schulunterricht fängt das alles daran. Also wie schütze ich mich ab, auf was muss ich achten, wie schütze ich meine Geräte ab und so weiter und so weiter.
Was sagen denn eigentlich Ihre Lehrerinnen und Lehrer? Die Eltern haben Zugriff auf die Daten, das heißt ja auch, dass die Lehrer auch liefern müssen. Fühlen die sich nicht manchmal auch ein bisschen kontrolliert von den Eltern?
Ja, aber es ist auch ein, ich sag mal so, Geben und Nehmen. Das heißt, ich als Klassenlehrer kann zum Beispiel auch gucken, wann die Eltern das letzte Mal da den Notenblatt angeguckt haben oder so. Das heißt, ein bisschen ist das so gegenseitige Kontrolle, wobei das gar nicht so eher so Kontrolle ist, sondern schneller Informationsaustausch, würde ich mal sagen. Am Anfang, wenn man das erste Jahr macht, braucht das schon ein bisschen so Einarbeiten. Aber da ich dann meine ganzen Unterrichtsmaterialien ergänzen und zum Beispiel ins nächste Jahr übertragen kann, macht das die Sache viel einfacher und zeitsparender. Ich muss nicht mehr irgendwie mit meinem Kind eine Entschuldigung dem Lehrer schicken, sondern ich trage das ein. Der Lehrer sieht, wer das wo, also nicht wer wo, sondern weil ich kann gucken, okay, gestern um 17 Uhr hat die Mutter mir geschrieben und wenn ich da noch Fragen habe, kann ich sie anrufen. Oder ich kann gucken, ja, 2 Wochen hat die Mutter jetzt da nicht reingeguckt, ja, aber dann müsste ich mich mit der Mutter in Kontakt setzen, vielleicht muss da was geklärt werden. Die Lehrer empfinden das nicht als Kontrolle. Ich glaube, das macht auch die Eltern die Sache einfacher, dass sie Zugriff haben und gucken können, wie die Lernfortschritte sind, welchen Zusatzmaterial sie zum Beispiel bei Hausaufgaben benutzen können oder dass sie sich nicht nur auf das Wort ihres Kindes verlassen müssen, sondern ein bisschen auch, ich denke, das ist eine Zusammenarbeit von Schule und zu Hause.
Das war der Schulleiter des Tallinner Saxa Gymnasium, des deutschen Gymnasiums in Tallinn, Karel Rundu, über das digitale Klassenbuch eCol, seit mehr als 15 Jahren erfolgreich flächendeckend dort im Einsatz. Und wir bleiben jetzt in Osteuropa, aber wir gehen nach Ungarn. Dort steht es ja bekanntlich mit der Unabhängigkeit der Wissenschaft derzeit nicht zum Besten unter Regierungschef Viktor Orban. Neben dem unfreiwilligen Umzug der privaten amerikanischen Central European University nach Wien wurde im vergangenen Jahr ein ganzes Fach verboten, Gender Studies. Und jetzt auch noch das. Seit Jahresanfang darf die renommierte Ungarische Akademie der Wissenschaften nicht mehr frei über einen Etat verfügen. Jede Entscheidung wird jetzt von der Regierung getroffen. Die Wissenschaftler laufen Sturm. Andrea Bär berichtet.
Budapest, Mitte Februar. Studierende, Oppositionelle und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler protestieren gegen die neue Finanzierung der Akademie der Wissenschaften. Janosch Kertész ist Physiker und Mitglied der Akademie und er bringt es so auf den Punkt. Falls Forschungen verhindert oder politisch beeinflusst werden oder wenn es verordnet wird, wie Ergebnisse aussehen sollen, und dafür gibt es heute schon Beispiele, dann wird das Land einen unglaublich großen Verlust erleiden. Die renommierte Akademie der Wissenschaften hat mehr als 40 Nobelpreisträger hervorgebracht. Mehr als 25 Jahre lang verfügte sie per Gesetz frei über ihren Etat. Doch nun verteilt das Ministerium für Innovation und Technologie die Gelder. Die 15 Institute der Akademie bekommen keine Grundfinanzierung mehr, sondern müssen sich projektbezogen um Forschungsgelder bewerben und damit mit anderen Unis konkurrieren. Der Präsident der Akademie, László Lovász, lehnt das rundweg ab und fordert die finanzielle Autonomie zurück. Wir denken, es geht nicht, dass wir uns um Gelder bewerben müssen, von denen wir Strom, Heizung und das Gehalt für das Personal und die Forscher bezahlen. Das sollten wir automatisch bekommen. Viele fürchten um die rund 5000 Arbeitsplätze der Akademie und die unabhängige Forschung dort. Grundlagenforschung, Geisteswissenschaften, Naturprojekte am Balaton oder Forschungen zur Musik könnten finanziell ausbluten. Und Forschung im Sinne der Regierung Orbán gelenkt werden, so die Sorge. die auch Gesa Palfi teilt, Historiker und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Was uns Forscher rund um Könige und Krönungen betrifft, heißt das konkret, dass wir kein Geld für Bücher ausgeben dürfen, dass wir uns keine Studienreise ins Ausland leisten können, dass wir keinen ausländischen Gast einladen dürfen und dass wir keine Fachliteratur kaufen dürfen. Und sogar für Druckerpatronen haben wir kein Geld. Alle unsere Ausgaben blockiert der Minister seit dem 1. Januar. Wir kriegen nur unseren Lohn. Laszlo Palkovic von der regierenden Fidesz-Partei weist diese Kritik zurück. Er ist Chef des Ministeriums für Innovation und Technologie, in dessen Hand die neue umstrittene Finanzierung der Akademie der Wissenschaften liegt. Die Debatte über die Akademie der Wissenschaften ist nicht die erste harte Auseinandersetzung zwischen kritischer Wissenschaft und der ungarischen Orbán-Regierung.
Das war ein Beitrag von Andrea Bär aus Ungarn. Und jetzt gehen wir noch mal kurz zurück nach Deutschland und schauen auf unsere morgige Sendung. Und die Frage, die wir dort stellen, die treibt viele Eltern gerade ziemlich um. Wann soll ich mein Kind einschulen lassen? Mit noch 5 oder fast 7 Jahren?
Mein Großer ist 3,5. Das ist ein sehr verkopftes Kind. Wenn das so bleibt, dann versuche ich ihn mit 5 einzuschulen. Also ich glaube, ich mache es fest, wie sehr er sich interessiert sozusagen an Büchern, an Lernen. Er kann jetzt schon das ABC, er kann jetzt schon bis 15 zählen.
Sie ist gerade 6 geworden, wurde eingeschult. Die Erzieher haben mir die Empfehlung gegeben, dass sie in die Schule kann und auch Kinderarzt und auch natürlich Schulamt. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob es die richtige Entscheidung war. Also sie hat so ein, ich würde sagen, schon ein halbes Jahr gebraucht, um da anzukommen. Was, glaube ich, bei vielen nur gesehen wird, es wird immer gesehen, ach, mein Kind kann das schon und mein Kind ist schon so weit. Aber es wird, denke ich, oft unterschätzt, was es wirklich für das Kind bedeutet.
Morgen ab 14.05 Uhr diskutieren wir in Campus und Karriere über die berühmten Stichtage zur Einschulung. Lieber früh einschulen oder spät? Was meinen Sie? Schreiben Sie uns jetzt schon an campus@deutschlandfunk.de. Und hier noch eine Meldung aus dem Lehrerzimmer. Was sind die größten Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer? Das wollte die Robert-Bosch-Stiftung wissen und hat etwa 1.000 von ihnen gefragt. Und die Ergebnisse? Erstmal wenig überraschend, vor allem der Lehrermangel und die Inklusion wurden da genannt, aber auch von vielen genannt die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und das ist vor allem eine Herausforderung für die Grundschullehrkräfte. Jede dritte Lehrkraft sieht darin gar eine der größten Herausforderungen in der eigenen Arbeit. Man kann sich eben weder Schüler noch Eltern aussuchen. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop und dort moderiert dann Christoph Reimann. Und bei ihm gibt's unter anderem eine Besprechung der TV-Serie 8 Tage. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.